Donna und Reuschelmark kompakt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Biweekly Talks mit Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei Donna und Reuschel. Ich bin Eva Fiedler und führe Sie durch das Gespräch. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Vor genau 4 Jahren ging die erste Folge des Donner und Reuschelmark kompakt online. Heute haben wir unsere 100. Jubiläumsfolge. Danke vor allem allen Zuhörern, die uns biweekly so treu lauschen und natürlich dir. Guten Morgen, Carsten.
Hallo, schönen guten Morgen, Eva. Ja, unglaublich, 100 Folgen, das hätten wir uns, oder hätte ich mir zumindest bei der ersten Folge nicht gedacht. Und dass wir so einen Track Record hinlegen, ist doch wirklich super. Und damit auch vielen, vielen Dank an dich, Eva, für die Top-Vorbereitung, für die Koordination, für die Themenabsprache, für die Moderation 100-mal. Du musstest da ja auch oft zeitlich flexibel sein, räumlich flexibel sein. Wir haben das eigentlich aus ganz Deutschland immer ganz gut zusammengebracht, egal wo wir beide waren. Also vielen, vielen Dank auch an das Team natürlich von GFD für die Vorbereitung und für die Hilfe.
Es ist und war uns eine Freude. Ja, dann schauen wir mal auf die Themen. 2021 waren die ja noch etwas andere. Lockdowns in Europa, stockende Impfkampagnen, Lieferengpässe. In einem unserer ersten Talks sagtest du damals noch, dass Anleger sich auf eine höhere Volatilität einstellen müssen. Also quasi ein Szenario, das uns auch heute 1:1 begleitet, oder?
Ja, das ist tatsächlich eine der, ich nenne es mal so, sichersten Prognosen, die man immer wieder anbringen kann und die aktueller sind denn je. Wenn wir mal überlegen, was seitdem eigentlich so eine Rolle gespielt hat im Kapitalmarktumfeld oder an den Börsen, dann war natürlich vor allen Dingen das Jahr 2022 sehr, sehr ausschlaggebend für das, was eigentlich bis heute nachwirkt. Damals ist der Ukraine-Krieg ausgebrochen am Jahresanfang oder im ersten Quartal. Aus Kapitalmarktsicht oder damit zusammenhängend natürlich die Energiekrise, die massiv explodierenden Gaspreise. Wir erinnern uns, dass wir zwischenzeitlich mal darüber nachgedacht haben, ob es Gasrestriktionen gibt in Deutschland. Wir haben damit zusammenhängend auch wieder Inflationsraten gesehen, die wir uns so vorher nicht hätten vorstellen können, bis in den zweistelligen Bereich. Dann der massive Zinsanstieg am kurzen Ende induziert durch die Notenbanken, den Leitzinsanstieg, der, weil der von der Nulllinie kam, historisch beispiellos war. Auch bei längeren Laufzeiten sind die Zinsen marktinduziert gestiegen. Und wenn wir das Ganze mal so ganz grob Revue passieren lassen, haben wir seitdem in Deutschland auch eine ganz bemerkenswerte Situation. Ganz grob gesagt haben wir nämlich hier kein Wachstum gesehen. Deutschland hinkt ja nach wie vor wachstumsmäßig hinterher. Und das Ganze hat natürlich zu einer deutlichen Volatilität geführt. Und wenn wir jetzt mal schauen, in diesem Jahr insbesondere hat es auch volatile Zeiten gegeben, also sehr hohe Schwankungen. Und die hängen vor allen Dingen mit politischen Entwicklungen zusammen. Und da müssen wir natürlich sagen, in diesem Jahr geht fast kein Talk, ohne dass wir über Donald Trump und seine Politik und deren Auswirkungen sprechen müssen. Wir erinnern uns nur Anfang April, der Liberation Day, also die Ankündigung dieser drastischen Zollanhebung von Seiten Donald Trumps, hat zu deutlichen Rücksetzern an den Märkten geführt. Und ich glaube, diesen sehr, sehr hohen politischen Einfluss und damit auch diese Volatilität werden wir sicherlich behalten.
Geldpolitik war und bleibt eines der zentralen Themen. Damals der Einstieg zum Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik, Zinserhöhung zur Inflationsbekämpfung. Heute bestimmt die aktuelle Datenlage ja nach wie vor das Tempo. Die EZB behauptet sich sozusagen als letzte unabhängige Notenbank, die nicht politischen Weisungen folgt. Wie ist deine Einschätzung?
Ja, wir müssen ganz, ganz heftige Diskussionen über Sinn und Unsinn der Unabhängigkeit von Geldpolitik oder der Unabhängigkeit von Notenbanken führen. Ich aus volkswirtschaftlicher, ordnungspolitischer Sicht habe natürlich eine ganz, ganz klare Sicht darauf, nämlich, dass unabhängige Notenbanken dringend notwendig sind und unabhängige Geldpolitik unbedingt notwendig sind, um das oberste Ziel der Notenbanken, nämlich die Preisniveaustabilität, zu garantieren. Und vor diesem Hintergrund betrachte ich die aktuellen Entwicklungen schon durchaus mit Sorge. Wir haben schon am Jahresanfang darüber gesprochen, dass sicherlich die Diskussionen etwas mehr werden über Unabhängigkeit oder mehr oder weniger Unabhängigkeit von Geldpolitik. Und das hängt damit zusammen, dass wir weltweit eigentlich massiv steigende Staatsschulden sehen. Und mit steigenden Staatsschulden und den höheren Zinsen, die wir eben seit 2022 haben, heißt das auch, dass die Staaten immer mehr Geld zur Refinanzierung oder für Zinsen eben für diese Staatsschulden ausgeben müssen. Und dass also Geld an anderer Stelle fehlt. Und gleichzeitig müssten eigentlich Staaten natürlich sparen. Das sind Diskussionen, die wir durch die Bank eigentlich überall sehen können, zurzeit in den USA natürlich, vor allen Dingen in Europa, in Frankreich. Das ist aber auch Diskussionen, die wir in Deutschland haben. Und es hat sich in der Historie gezeigt, immer dann, wenn Staatsschulden sehr, sehr stark steigen, dann kommt unabhängige Geldpolitik unter Druck. Dieses Ausmaß, vor allen Dingen, ich sag mal, des Angriffs auf die Unabhängigkeit der Notenbank, vor allen Dingen in den USA, das hätte ich mir tatsächlich auch nicht zu träumen gewagt. Das ist auch eher ein Albtraum, muss man sagen. Und das wird auch eins der Kernthemen sein der kommenden Monate. Und die Frage, wie unabhängig kann denn die Fed in ihrer geldpolitischen Einrichtung oder Ausrichtung bleiben? Die EZB hat da sicherlich, sagen wir mal so, noch die besten Voraussetzungen, wobei man sagen muss, sollten wir in der Eurozone einmal wieder in eine stärkere Vertrauenskrise kommen, dann wäre natürlich auch die EZB wahrscheinlich wieder diejenige Institution, die als Lender of Last Resort, wie man sagt, einen drohenden Vertrauensschwund überkompensieren würde, indem sie Staatsanleihen kaufen würde und das dann auch unabhängig von der Inflationsperspektive. Also ja, die EZB, letzte Bastion der Unabhängigkeit, kann man vielleicht zurzeit so ein bisschen ausdrücken, wobei eben gewisse Abhängigkeiten aber von Fiskalpolitik auch da sind.
Schauen wir mal auf die Aktienmärkte 2021 bis heute. Erholung von Pandemie-Tiefständen, starke Tech-Rallye, geopolitische Risiken, sinkende Inflation, aber vor allem auch die angesprochene Fortsetzung der Volatilität. In diesem Jahr feierten die US-Indizes ja einen Rekordhoch nach dem anderen. Aber abzüglich von Inflation und Währungsverlusten bleibt für Anleger im Euroraum nur ein kleines Plus, oder?
Ja, das stimmt in Teilen. Wobei, wenn wir mal auf die Indizes schauen, das habe ich nämlich gerade mal gemacht, da eigentlich ein ganz vielleicht für viele überraschendes Bild bei rauskommt. Wenn wir den DAX zum Beispiel und den S&P 500 gegenüberstellen, dann können wir sehen, dass tatsächlich seit April 2021 beide Indizes so ungefähr auf einem gleichen Niveau stehen, von der Wertentwicklung her. Jetzt muss man eins berücksichtigen, der DAX hat natürlich die Dividenden inkludiert und der S&P 500 ist ein Preisindex. Also da hat man Jahr für Jahr dann noch 2-3% Dividende kassiert. Insofern liegt man mit amerikanischen Aktien dann am Ende doch vorn. Allerdings haben wir in Deutschland ja beim DAX auch Rekordstände gesehen in diesem Jahr und wir sind zurzeit auch gar nicht so sehr weit davon entfernt. Eine ganz besondere Entwicklung in den letzten 4-5 Jahren war natürlich, wenn wir nach Amerika schauen, dass die Indizes im Wesentlichen, zumindest den größten Teil dieser Zeit, im Wesentlichen durch wenige Aktien, nämlich die großen sieben, sagt man immer, Magnificent Sieben, glorreichen sieben Technologieaktien in den USA getrieben wurden und eigentlich die Breite des Marktes gar nicht so richtig mitgekommen ist. Eine ähnliche Situation hatten wir in Deutschland auch. Da gab es vor allen Dingen SAP, die dominierende Aktie mit einem sehr, sehr hohen Gewicht im DAX von ungefähr 15%, die teilweise dafür fast allein gesorgt hat, dass der DAX sich weiter nach oben bewegt hat. Also wir haben eine sehr ungleichgewichtige Wertentwicklung gehabt, wenn wir verschiedene Unternehmen und verschiedene Aktien anschauen. Wir sehen in diesem Jahr in Teilen eine etwas andere Tendenz. Diese sehr starke Outperformance der US-Indizes hat sich in diesem Jahr ein bisschen relativiert. Deutsche und europäische Aktien liegen ja von der Wertentwicklung her weiterhin vorn. Aus europäischer Sicht gibt es aber auch einen wesentlichen Punkt, der, ich sag mal, die Freude an US-Aktienbeständen ein bisschen getrübt hat in diesem Jahr. Und das war die deutliche Dollarabwertung, die wir gesehen haben. Also in diesem Jahr wäre es tatsächlich aus Euro-Anlegersicht die bessere Variante gewesen, doch ein größeres Gewicht auf Euro-Aktien zu legen. Wenn wir nach vorne schauen, dann glaube ich, dass man auch als Anleger zukünftig auf gar keinen Fall auf US-Aktien verzichten kann. Wir wissen alle, in den USA haben wir eine ganz andere Produktivitätsdynamik, eine andere Wachstumsdynamik. Wir haben vor allen Dingen Technologieunternehmen, die es so in vergleichbarer Weise in Europa nicht gibt. Aber man muss eben ein Stück weit auch einkalkulieren, dass einfach eine breite Marktentwicklung wieder zurückkommt, also dass die Aktien, die jahrelang underperformed haben, wieder ein bisschen besser laufen könnten in den kommenden Monaten. Und eine der Kernfragen, die wir uns stellen für die kommenden Monate, wo wir dann auch in den kommenden Podcasts sicherlich das eine oder andere Mal drüber sprechen werden, ist die Frage, wie geht es denn mit der Euro-Dollar-Relation weiter? Und man muss als Anleger durchaus einkalkulieren, dass man anders als in den vergangenen 5 Jahren, wo der Dollar unterm Strich eigentlich immer aufgewertet hat, möglicherweise in den kommenden Jahren Jahr für Jahr über Dollarpositionen Währungsverluste zu verkraften hat. Und das ist natürlich eine besondere Herausforderung. Wie gesagt, darum werden wir uns sicherlich auch kümmern.
In 100 Folgen haben wir zwei Bundestagswahlen hinter uns gebracht. Scholz war kaum eine Überraschung. Viel interessanter, hättest du damals Trump 2.0 erwartet?
Ja, man hätte diese Erwartungen haben müssen oder man muss diese Möglichkeit mit einkalkulieren. So, und das habe ich auch gemacht. Ich habe diese Möglichkeit durchaus mit einkalkuliert, weil ehrlicherweise natürlich in den Jahren zuvor ich persönlich auch gelernt habe, dass viele, viele Dinge, die man vielleicht für nicht realistisch oder auch nur nicht wünschenswert hält, doch Realität werden können. Denken wir nur an Trump 1.0, denken wir nur an den Brexit beispielsweise. Also durchaus Entwicklungen, wo man oder wo ich für mich selber auch gelernt habe, man kann nicht immer davon ausgehen, dass Dinge so laufen, wie man selber das vielleicht erwarten würde, sondern man muss durchaus ganz genau schauen, wie ist eigentlich die Stimmungslage in dem Land, wo zum Beispiel Wahlen oder Abstimmungen stattfinden und welche Möglichkeiten stehen da noch im Raum. Und das ist auch eine Lehre für mich persönlich ganz generell, dass man auf gar keinen Fall, das ist bei volkswirtschaftlichen Entwicklungen und an den Kapitalmärkten sowieso nicht zu raten, aber zurzeit eben noch mehr denn je, auf gar keinen Fall gewisse Entwicklungen ausschließen kann und darf, sondern man muss sich im Grunde genommen auf alle möglichen Entwicklungen und seien sie auch noch so unerwartet mit so einer kleinen Wahrscheinlichkeit verbunden einstellen, weil sie können dann eben doch eintreten.
Vielleicht noch deine Einschätzung zum Aspekt Trendvesting. Immer mehr internationale Konzerne verlagern ja ihren Hauptsitz nach Europa, um Risiken des US-Marktes zu verringern.
Ja, und das muss man sich tatsächlich auf der Zunge zergehen lassen. Wenn wir mal nur ein halbes Jahr zurückdenken oder sagen wir mal ein Dreivierteljahr, dann haben wir eine ganz, ganz andere Tendenz gehabt. Dann haben wir befürchtet oder die Befürchtung gehabt, dass eigentlich grob gesagt viele, viele Unternehmen aus Europa weggehen, weil der Standort hier zu wenig attraktiv ist nach Amerika. Die USA waren in Anführungsstrichen damals das gelobte Land. Es gab billige Energie, vergleichsweise billige Energie, niedrige Steuern, staatliche Zuschüsse, einen riesengroßen Absatzmarkt natürlich, in Teilen weniger Regulierung. Und das waren einfach Standortfaktoren, da konnte Europa eben gar nicht mithalten. Aber seitdem Trump 2.0 eben da ist, also Donald Trump wieder Präsident ist in den USA, spielt ein anderer Faktor eine Rolle, der eigentlich jahrzehntelang in den USA überhaupt nicht beachtet wurde. Und das ist die politische Stabilität oder das politische Risiko, was enorm gestiegen ist. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass wir auf der einen Seite sehr erratische politische Entscheidungen sehen in den USA, dass teilweise die Politik sich auch über gesetzliche Verpflichtungen beispielsweise hinwegsetzt, oder das zumindest nicht sicher ist, wenn ein Gericht sagt, eine Entwicklung, oder wenn ein Gericht ein Urteil fällt, dass sich die Politik tatsächlich auch daran hält. Und vor allen Dingen natürlich die Zollpolitik und diese Migrationspolitik sorgen dafür, dass Unternehmen, wenn sie in den USA tätig sind, deutlich geringere Planungssicherheit haben, als das eben vorher der Fall war. Und das nochmal ist, wie gesagt, eine Situation, die ist also völlig neu. Und die hätte ich in diesem Ausmaß jetzt von der Regierung Trump 2.0 auch nicht erwartet. Und das ist tatsächlich eine große Chance für Europa, weil diesen Nachteil, aus den besagten Aspekten, die ich eben gerade erwähnt habe, die Europa hat, die kann Europa zumindest in Teilen durch eine sehr viel höhere politische Berechenbarkeit, politische Planbarkeit, geringere politische Risiken kompensieren.
Im September 2021 war unsere Headline Deutschland braucht Antworten auf Zukunftsfragen. Haben wir sie mittlerweile gefunden? Aspekt zukunftsgerichtete Weichenstellung von Seiten der Politik?
Naja, in Teilen. Also wir sind ein ganzes Stück weiter. Wir haben ja mittlerweile eine neue Bundesregierung wieder. Wenn wir diese Zeitspanne hier betrachten, eine neue Bundesregierung, die zumindest gut angefangen hat. Es stehen viele, ich nenne es mal so, sinnvolle, sehr, sehr wichtige Aspekte zur Ertüchtigung des Standorts, vor allen Dingen Deutschland und Europa im Koalitionsvertrag. Die Dynamik der Bundesregierung hat ehrlicherweise ein bisschen nachgelassen, zumindest was wirtschaftspolitische Fragen angeht. Und insofern möchte ich deine Frage mal so beantworten. In der Theorie haben wir diese Antworten auf die Zukunftsfragen gefunden. Es hakt immer noch oder wieder an der politischen Umsetzung. Und da werden in meinen Augen die nächsten Wochen ganz, ganz maßgeblich sein. Kanzler Merz und die gesamte Bundesregierung haben, glaube ich, erkannt, dass sie sich um diese Themen jetzt dringend kümmern müssen. Es geht darum, vor allen Dingen ich habe das eben ganz am Anfang gesagt, seit 4, 5 Jahren eigentlich kaum noch vorhandene Wachstumsdynamik in Deutschland deutlich zu beschleunigen. Also sprich Bürokratie abzubauen, Lohnnebenkosten zu senken, mehr Arbeiten wieder attraktiver zu machen, sodass Unternehmen einfach ein besseres Umfeld haben. Und da haben wir schwarz auf weiß stehen, was zu tun ist, allein es fehlt an der Umsetzung. Und das ist das, was wir dringend jetzt kurzfristig von Seiten der Politik brauchen.
Auch bei Donner und Reuschel ist in den letzten 4 Jahren ja viel passiert. Markus Fitt ist gegangen, Horst Schmidt, der neue Mann an der Spitze, du in der Doppelfunktion Chefvolkswirt und Leiter Asset Management. Wie ist dein persönlicher Rückblick und Ausblick?
Ja, bei Donner und Reuschel tut sich immer viel. Ich bin ja mittlerweile schon seit über 20 Jahren dabei, wenn wir meine Anfänge bei Konrad Hinrich Donner mit dazu zählen. Wobei wir sagen müssen, in der Branche insgesamt haben wir natürlich auch, wir haben es eben über die Börse gesagt, eine hohe Volatilität. Also es tut sich immer unheimlich viel. Das ist ein hochdynamisches Umfeld. Ich fühle im Moment, dass wir, das ist bei Donner und Reuschel aber eigentlich immer der Fall, sehr stark nach vorn gerichtet arbeiten, dass wir auch Dinge einfach mal ausprobieren. In diesem Zuge ist es auch eben dazu gekommen, dass ich jetzt wieder die Leitung des Asset Managements übernommen habe. Und das ist insgesamt ein Umfeld, muss ich sagen, das macht Spaß. Ich glaube, wir haben gute Voraussetzungen dafür, die Bank, das Asset Management auf eine sehr, sehr positive Zukunft auszurichten. Und da sind wir im Moment dabei. Und da freue ich mich, dabei zu sein und einen aktiven Teil dazu beitragen zu können.
In 100 Folgen hatten wir auch viele illustre Gäste am Start. Heiko Thieme, Rika Müller, Martin Utschneider, Stefan Schneider zum Real Estate-Thema und der bisher populärsten Folge. Und natürlich auch Nevin Chilikel als Expertin zu Kryptoassets. Hören wir die eben genannten nun öfter?
Ja, zumindest werde ich die eben genannten mal wieder anfragen, ob sie nicht mal wieder Lust haben, Teil unseres Podcasts zu sein. Und wir wollen es zukünftig so handhaben, dass wir mehr Gäste oder öfter Gäste auch in diesem Podcast mit berücksichtigen. Und das werden dann, ich sag mal, durchaus am Markt auch bekannte Namen sein, wie Martin Utschneider, oder mal schauen, welche Gäste sonst noch Lust haben, bei unserem Podcast teilzunehmen. Ich werde da einfach mal mein persönliches Netzwerk auch testen. Wir wollen insbesondere aber auch Kolleginnen und Kollegen von mir, von Donner und Reuschel, mit in diesem Podcast einladen, um dann und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal einen Einblick zu geben in verschiedenste, ich nenne es mal Fachbereiche oder Themen, die auch für Externe interessant sind, um einfach zu erzählen, was wir bei Donner und Reuschel alles so können und was wir machen. Immobilien wird dann Thema sein, sicherlich auch das Thema Private Banking zum Beispiel, also Beratung von Privatkunden, möglicherweise auch Kreditthemen, vielleicht das Thema Verwahrstelle, also die Depotführung für externe Asset Manager, was bei uns ein großes Thema ist. Ich glaube, die Themenliste ist ja ganz, ganz lang und ich freue mich auf die nächsten Gespräche und auf meine Gäste.
Wahrscheinlich auch Krypto und Bitcoin, da halten ja immer mehr Banken und Vermögensverwalter eine strategische Reserve in Kryptoassets wegen dem Abwertungswettlauf vieler Währungen. Wie ist da deine Einschätzung?
Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Wir haben eben schon darüber gesprochen, dass Staatsschulden tendenziell weltweit immer weiter steigen, dass daraus auch die Unabhängigkeit der Notenbanken möglicherweise in Gefahr gerät. Und das ist eine Gemengelage. Die realisieren natürlich nicht nur wir Börsenexperten oder wir, die wir tagtäglich auf das Börsengeschehen schauen, sondern das realisieren auch institutionelle Anleger, Privatanleger weltweit, Notenbanken auch weltweit. Und damit sehen wir eine klare Tendenz, zunächst einmal hohe Dollarabhängigkeit zu verringern. Deswegen kaufen viele Notenbanken weltweit ja seit geraumer Zeit schon große Goldbestände zusammen, weil sie einfach feststellen, dass es eine Alternative zum Dollar als Weltleitwährung 1:1 nicht gibt. Also der Euro kann vielleicht unter Umständen in Teilen diese Funktion so ein bisschen wahrnehmen, aber nie 1:1. Alleine schon, weil es weltweit keinen ähnlich großen, tiefen und gut funktionierenden Kapitalmarkt gibt wie in den USA. Ich glaube, dass allein aus dieser Erkenntnis heraus durchaus das Vertrauen in klassische Fiat-Money-Währungen sukzessive weiter sinkt und wir damit einen Trend haben, der weiterhin ganz klar in Richtung Real Assets geht. Das sind dann eben Edelmetalle wie Gold, gerade angesprochen zum Beispiel. Unter Real Assets würde ich aber ganz klar auch Aktien verstehen, auch Immobilien. Und zwar keine Real Assets, aber ebenso eine Alternative, um eben einfach Portfolien breiter zu diversifizieren, sind und bleiben natürlich Kryptoassets. Und da ist meine Perspektive weiterhin die, dass ich denke, dass sich auch in Europa Kryptoassets in den nächsten Jahren zu einem Standardanlagebaustein etablieren werden. Das heißt nicht notwendigerweise, dass jeder auch Kryptoassets in seinem Portfolio hat, aber hat die Möglichkeit dazu, genauso wie das heute mit Gold der Fall ist. Und damit sind wir weiterhin ganz optimistisch, was das Thema Kryptoassets angeht, werden das weiterhin im Blick behalten und denken, dass es sich auf jeden Fall lohnt, aus Anlegersicht mit diesem Thema auseinanderzusetzen.
Noch als kleiner Ausblick, in der nächsten Folge kommt ein alter Bekannter und Deutschlands wohl bekanntester Charttechniker als Gast, Martin Utschneider. Als er noch Teil von Donner und Reuschel war, hattet ihr das beliebte Mumm und Mut-Format. Ist in der Zukunft vielleicht eine regelmäßigere Zusammenarbeit geplant?
Wer weiß, also wir leben in hochdynamischen Zeiten. Auf jeden Fall haben wir uns nie aus den Augen verloren. Wir haben uns persönlich immer mal wieder gesehen und wir haben auch ein, zwei Mal im Jahr ein ähnliches Format, wie wir es damals bei uns in der Bank hatten, zusammen gemacht. Also eben eine Kapitalmarktanalyse aus fundamentaler Sicht von mir und aus charttechnischer Sicht von ihm. Ich glaube, das geht weiterhin sehr, sehr gut zusammen. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge mit ihm. Vielleicht haben wir dann auch in den kommenden Monaten und Jahren so ein bisschen eine engere Taktung. Das halte ich durchaus für möglich.
Wer wäre denn dein absoluter Talk-Wunschgast und warum?
Ja, das ist eine gute Frage. Also der erste Name, der mir in den Sinn kommt, das lässt sich nicht mehr realisieren. Das ist der ehemalige Chefvolkswirt der Deutschen Bank, Norbert Walter, der schon vor einigen Jahren verstorben ist. Deswegen bin ich auf diesen Namen gekommen, weil er natürlich in Deutschland, ich sag mal in Anführungsstrichen, zu seiner Zeit der Chefvolkswirt überhaupt war. Ein ganz, ganz bekannter Name, der ja auch durchaus Ecken und Kanten gezeigt hat. Und man kann vielleicht sagen, durch ihn bin ich so ein bisschen auch für dieses Thema Volkswirtschaftslehre inspiriert worden oder heiß gemacht worden. Also vielleicht trägt er einen Teil dazu bei, dass ich jetzt letzten Endes diesen Weg gegangen bin. Nein, aber als Wunsch-Talk-Gast ist natürlich, sind vor allen Dingen bekannte Volkswirtschaftler, zwei Namen, die mir jetzt spontan einfallen, so jemand wie Clemens Fuß, den Chef des IFO-Instituts, oder Moritz Schularik, den Chef des Kiel-Instituts für Weltwirtschaft. Das wären natürlich klasse Gäste. Mal schauen, vielleicht können wir das irgendwann in den nächsten Jahren realisieren. Aber am Ende freue ich mich tatsächlich über jeden Gast, den wir zukünftig in unserem Podcast haben werden, weil jeder Gast einfach ganz spannende Einblicke mit sich bringt. Und dazu nochmal ein Hinweis, das erwähne ich durchaus immer wieder mal. Volkswirtschaftslehre zeichnet sich ja dadurch aus, dass der Blick nach vorn nicht nur eine mögliche Richtung kennt. Wir haben da eben schon drüber gesprochen. Es gibt immer verschiedene Szenarien, die haben verschiedene Eintrittswahrscheinlichkeiten, können aber alle eintreten. Und deswegen ist es umso wichtiger, sich über die Zukunft, über Volkswirtschaften, über mögliche Kapitalmarktentwicklungen zu unterhalten, intensiv zu diskutieren und eben auch andere Blickwinkel mal mit aufzunehmen. Und das ist einer meiner Zielsetzungen für diesen Podcast. Und da kann mich jeder Gast, den wir dabei haben, inspirieren.
Die nächsten 100 Folgen mit dir, die ersten 100 waren ja schon super. Aber was erwartet die Zuschauer?
Ja, ich habe es eben schon so ein bisschen angesprochen. Also die Rollenverteilung wird ein bisschen anders sein. Ich werde weiterhin meine Einschätzung zu volkswirtschaftlichen Perspektiven oder Kapitalmarktperspektiven geben, werde die aber eben untermauern dadurch, dass ich selber mit Gästen spreche. Das werden, ich habe es eben schon gesagt, nicht immer nur öffentlich sehr bekannte Namen sein, wie Martin Utschneider beispielsweise, sondern eben auch Kolleginnen und Kollegen. Schwerpunkt werden weiterhin auch volkswirtschaftliche Kapitalmarkt- und Börsenthemen sein. Und dann werden wir von Folge zu Folge uns eben einzelne Aspekte raussuchen, mit denen wir uns etwas tiefer beschäftigen, beispielsweise Charttechnik beim nächsten Mal, Immobilien, Krypto, Vermögensberatung und. Ich glaube, die Themenfülle ist voll. Da werden uns die Aspekte so schnell nicht ausgehen, die interessant sind.
Das klingt doch wunderbar. Vielen Dank, Carsten, und auf die nächsten 1000 Folgen.
1000, das ist eine tolle Aussicht. Vielen Dank, Eva, und ich freue mich weiterhin auch auf die Zusammenarbeit.
Danke für Ihr Interesse. Seien Sie in 2 Wochen gerne wieder dabei. Ihr Donner und Reuschel, Marktkompakt-Team.